Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich so sehr. Im besten Fall ist es Sonntag und du hörst diese Folge ganz frisch, aber es kann auch sein, dass du sie später hörst und ich muss dir was erzählen. Und zwar hat meine Schwiegermutter mir heute am Telefon erzählt, dass sie mein Newsletter abonniert hat. Ich habe gedacht, mein Schwein pfeift, ja. Sie so, ja, ich weiß über alles bestens Bescheid. Bei einem Newsletter erzähle ich tatsächlich, ja, hin und wieder auch mal ein paar persönlichere Dinge und Geschichten und sowieso auch all meine Angebote, Aktionen, Pläne, Visionen erfährst du im Newsletter. Deswegen werde ich den auch nochmal verlinken. Aber dann dachte ich, okay, ja, und im Newsletter weise ich auch immer regelmäßig auf den Podcast hin. Und dann meinte sie zu mir, ja, und ich habe letzte Woche auch in deinen Podcast gehört. Und ich so, oh mein Gott. Ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren. Nein, ist nicht richtig, aber ich habe die Kontrolle verloren über welche Menschen eigentlich meine Inhalte konsumieren. Und ich weiß ja, dass das total bescheuert ist, weil ich kann ja eh nicht kontrollieren, wer meinen Podcast hört. Aber ja, das war irgendwie, es hat sich ein bisschen komisch angefühlt in meiner Bauchgegend, weil ich natürlich, wie du vielleicht ja weißt, auch schon Folgen gemacht habe zum Thema Großeltern oder eben auch mal persönlichere Folgen. Und ja, aber mein Vater hat auch schon mal reingehört. Nun ja, das ist das Leben in der Öffentlichkeit. Und wenn man sowas wie einen Podcast hat, dann ist es einfach so. Und ich wollte das einfach nur mal eingangs mit dir teilen, dass ich das auch, wenn ich jetzt schon länger ja auch einen öffentlichen Instagram-Account habe und in der Öffentlichkeit stehe und auch hier hin und wieder mal erkannt werde. Das hört sich auch immer wieder ganz, ganz komisch an, wirklich. Besonders, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin. Und ich bin ja wirklich, also nicht wirklich prominent, aber meine Follower erkennen mich natürlich und ich zeige ja meine Kinder nicht, auch nicht auf Instagram. Und ich muss schon zugeben, dass sich das hin und wieder für mich auch komisch anfühlt, wenn ich dann Nachrichten bekomme, so, hey, ich habe dich gerade mit deinen Kindern Fahrrad fahren sehen, irgendwo an der Ostsee oder so. Und ich denke so, okay, ich habe dich nicht gesehen, wer warst du? Es ist einfach ein bisschen, tatsächlich ein bisschen spooky, weil, wie gesagt, ich will ja meine Kinder da komplett raushalten, die Namen meiner Kinder und auch, also, wie sie aussehen. Und dieses öffentliche Leben, was ich ja führe, um, ja, dir weiterzuhelfen, dich zu unterstützen, dich zu supporten als Schwangere, als Mama, als Frau, birgt einfach auch gewisse Gefahren und bringt auch eine Menge Nachteile mit sich. Und ich mag mir einfach gar nicht, wirklich gar nicht ausmalen, wie so echte Influencer sich fühlen, die so mehrere Millionen Follower haben, wenn die irgendwo unterwegs sind auf der Welt. Also ja, möchte ich gar nicht haben. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Und zwar habe ich eine Nachricht bekommen. Ich mache ja ab und zu diese Was würde Cindy tun? Folgen. Und diesmal habe ich gedacht, ich antworte mal mit einer Podcast-Folge auf eine Frage, die mir wirklich unendlich viele Male in der Form oder auch in abgewandelter Form gestellt wurde. Und es sind zwei Themen in dieser Nachricht oder zwei Fragen. Die Frau hat mich halt um Rat gefragt, was sie tun soll, wie sie argumentieren soll. Übrigens, by the way, ich bin allein zu Hause mit meinen drei Kindern. Ja? Sie spielen nebenan und außerdem sind draußen gerade zwei Bauarbeiter. Also eigentlich habe ich gerade die denkbar schlechtesten Voraussetzungen, um ganz entspannt und mega professionell einen Podcast aufzunehmen. Also es kann sein, dass hier einer gleich die Tür aufreißt, dass hier gerade einmal es laut wird, ja, aber es werden wir wahrscheinlich dann rausschneiden. Aber nur, dass ich schon mal weiß, falls es hier irgendwie einen Cut geben sollte zwischendurch, ist nicht, weil ich irgendwie in Ohnmacht gekippt bin, sondern weil ich mich kurz um meine Kinder kümmern musste. Es ist gerade Mittagszeit und sie spielen und ich hoffe, das klappt die nächsten 20 Minuten. Genau, also ich lese mal den ersten Teil der Nachricht vor und würde dann darauf eingehen. Hallo Cindy, immer wieder muss ich mir von Familienmitgliedern anhören, still mal ab. Das Kind ist zu groß, es wird dann einfacher für dich. Heute zum Beispiel, still doch ab, er ist schon groß, 1 Jahr und 4 Monate. Je älter er wird, desto schwieriger wird es. Es nervt mich einfach nur noch. Oh Gott, ja, ich kann das so gut verstehen. Und wenn du dir diese Folge anhörst, es geht so vielen Frauen da draußen so, dass sie unfassbar genervt sind von diesen ganzen Kommentaren und Hinweisen und Ratschlägen. Und meine Empfehlung für dich oder wie ich damit umgehen würde, wäre einfach komplett aus dieser Haltung rauszukommen, dass du ihnen was erklären musst, dass du irgendwas argumentieren musst, dass du vielleicht sogar mit der WHO-Empfehlung immer wieder um die Ecke kommst, die ja besagt, mindestens bis zum 2. Geburtstag und darüber hinaus, wenn Mama und Kind es wollen. Also komplett raus aus dieser Haltung, dass du irgendwas beweisen, erklären oder eben dich rechtfertigen musst, weil, meine Liebe, da draußen, es ist nicht deine Aufgabe und nicht deine Rolle. Du lässt dich in diese Rolle drängen. Und wenn du in dir einmal veränderst und in dir einmal Sicherheit findest und sagst, ey Leute, ganz ehrlich, mein Kind, meine Entscheidung, meinem Kind tut es unglaublich gut, mir tut es immer noch gut. Also du musst dich gar nicht erklären. Ich fange auch schon an jetzt. Ich wollte auch gerade die ganzen Vorteile des Stillens im 2. Lebensjahr erklären, aber will ich gar nicht. Aber sobald du in dir die Sicherheit gefunden hast und auch das Selbstvertrauen, strahlst du das auch nach außen aus, ja? Und diese Ratschläge, Kommentare, Hinweise prallen dann einfach wirklich wie an so einem Schutzschild an dir ab. Oder aber es geht links rein und rechts wieder raus. Dafür braucht es aber diese Sicherheit in dir, weil solange du anfängst zu argumentieren, zu erklären, wird dein Gegenüber das Gefühl haben, du willst erstmal dich selbst überzeugen und dann sie. Und weißt du, diese Menschen, ich kann das jetzt nicht sagen, ich habe natürlich immer diese eine Art von Menschen in meinem Kopf, die einfach selber nicht gestillt haben oder denen einfach, als sie Mama geworden sind oder Eltern geworden sind, einfach so viel Bullshit erzählt haben. Weißt du, die sprechen ja über etwas, wovon sie null Ahnung haben. Ja, und das darfst du auch einmal für dich dir bewusst machen. Sie meinen es bestimmt nur gut, sie wollen dein Bestes, aber sie sprechen über etwas, was sie selbst nicht erlebt haben, ja. Und das ist so das eine. Und das andere ist, dass du dir einmal bewusst machen darfst, dass es, also das Stillen ist eine Beziehung zwischen dir und deinem Kind. Genauso wie es eine Beziehung gibt zwischen Partner, Liebesbeziehung, Freundschaftsbeziehung, Familienbeziehung, ja. Und niemand hat das Recht, darüber zu entscheiden, wann diese Beziehung endet. Außer du. Und dein Baby, sogar dein Partner nicht, ja. Und auch das darfst du dir nochmal bewusst machen. Und wenn es dich so richtig nervt und du wirklich nicht abschalten kannst und nicht irgendwie hier rein, da raus, dann würde ich an deiner Stelle wirklich ein ganz, ganz klares Statement setzen, in dem du sagst, Leute, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Mein Baby meine Entscheidung oder mein Kind meine Entscheidung. Wir stillen, solange wie wir es wollen und wenn es vorbei ist, erzählen wir es euch gerne. Aber bis dahin möchte ich, dass das hier aufhört. Es geht dich schlicht und ergreifend nichts an. Ja, es kann sein, dass dein Gegenüber, deine Mutter, deine Schwiegermutter, der Schwiegervater, wie auch immer, dass die schief gucken, ja, dass so ein bisschen die Nase gerümpft wird, dass vielleicht auch vom Esstisch aufgestanden wird und vielleicht verlassen sie sogar das Haus oder die Wohnung. Sie sind ein bisschen eingeschnappt vielleicht, aber auch das darfst du lernen auszuhalten, weil dass sie sich ja dann entscheiden, so darauf zu reagieren, ist ja ihre Sache. Ja, du darfst ihre Gefühle bei ihnen lassen, weil sie denken ja auch nicht darüber nach, was sie mit dir die ganze Zeit machen, wenn sie die ganze Zeit immer wieder sagen, du sollst abstillen, du sollst abstillen, dabei willst du gar nicht abstillen. Ja, das macht ja auch was mit dir. Also jeder darf seine Gefühle und Befindlichkeiten bei sich selbst lassen und du darfst da ganz wichtig, und das ist eh ein großes Problem von uns Frauen, dass wir das so schwer können, weil wir es nicht gelernt haben, du darfst jetzt endlich mal eine Grenze setzen Und die darfst du auch bewusst setzen und auch mit allen Konsequenzen. Weil es ist nicht deine Aufgabe, den Familienfrieden zu wahren, People-Pleasing zu machen und zu gucken, dass es allen anderen gut geht. Es ist deine Aufgabe, für dich selbst zuallererst zu sorgen, dass es dir gut geht, dass es deinem Kind gut geht. Und danach kommen die anderen, die ja auch erstmal die Aufgabe haben, dass es ihnen selbst gut geht. Ja, also auch sie darf man sich fragen, warum mischen die sich da überhaupt ein? Die haben ja eigentlich alle genug mit sich selbst zu tun. Ja, also das mal dazu, weil ich bin ja nun seit über 8 Jahren Mama und stille ja jetzt seit, ich habe schon letztens in der Podcast-Folge erzählt, ne, dass es sich langsam dem Ende nähert, aber offiziell stille ich noch seit fast 6,5 Jahren. Und was soll ich sagen? 1-2 Kommentare habe ich auch mal bekommen über die Zeit. Meine jüngste Tochter ist jetzt über 3. Meine mittlere habe ich genau bis zum 3. Geburtstag gestillt. Aber das prallt an mir ab, ja. Das prallt an mir ab. Ich ziehe mir das gar nicht in mein System rein. Ich belächle das so ein bisschen und denke so, ja, red mal, ja. Und das war's. Und sogar mein Partner sagt das auch immer wieder, ja. Aber das prallt an mir ab und ich hoffe, dass ich dir ein bisschen was von meiner Stärke dazu geben konnte mit meiner Sichtweise auf die Dinge. Ist immer wieder ein Thema, hat einfach damit zu tun, dass, wie gesagt, die allermeisten Menschen, die diese Tipps und Ratschläge mit dir teilen, selbst diese Erfahrung nicht gemacht haben. Sie wurden nicht gestillt, sie haben nicht gestillt, wenn sie gestillt haben, nur ganz kurz oder mit großen Problemen. Sie reden also wirklich über etwas, von dem sie null Ahnung haben. Und deswegen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Jeder kümmert sich im besten Fall um sich selbst. So, und der zweite Teil der Nachricht, auch sehr, sehr interessant, habe ich auch oft schon gewälzt in verschiedenen Kursen und es gibt sogar ein Buch zu dem Thema. Aber dazu komme ich später. Ich lese die Nachricht jetzt erstmal vor. Aktuell ist bei uns die Situation die, mein Sohn wird in die Kita eingewöhnt, bis einschließlich Mittagessen klappt es gut. Das Schlafen in der Kita nicht, ist aber auch erst der 2. Tag. Also deswegen finde ich, kann man auch noch nicht so richtig was darüber sagen, weil es ist ja wirklich noch voll in der Eingewöhnung. Ich stille noch und zwar hauptsächlich Mittagsschlaf und den Abendschlaf und halt in der Nacht. Die Erzieherinnen meinten, damit es klappt mit dem Schlafen in der Kita, gaben sie mir den Tipp, dass die Einschlafbegleitung mein Mann machen sollte, dann könnte es in der Kita klappen. Mein Sohn kennt es halt nur, Mama und Stillen. Was denkst du darüber? Ich möchte schon abstillen, aber auch nicht mit Gewalt und mit irgendwelchen komischen Ideen, wie sich was auf die Brustwarze kleben oder das Kind über Nacht zur Oma geben. Ja, also, da stecken auch wieder mehrere Themen drin. Zum einen, falls du es noch nicht weißt, ich komme mir immer so doof vor dabei, aber ich muss es einfach wiederholen, damit du auch verstehst, warum ich darüber einfach sprechen kann. Ich war über 12 Jahre Fachberaterin in Kindertagesstätten in Deutschland und kenne mich halt sehr gut aus mit dem Thema Eingewöhnung, Kita, Krippe, Kindergarten, Erzieherin. Also meine Aufgabe war, für Qualität in Kitas zu sorgen, Gesetze durchzusetzen, Fortbildung zu machen und einfach auch Begleitung in den Gruppen und auch mit den Erziehern darüber zu sprechen, wie sie sich weiterentwickeln können, was sie besser machen können. Und da habe ich natürlich sehr, sehr viel gesehen über die ganzen Jahre und sehr viele Erfahrungen gemacht. Interessanterweise, die längste Zeit dieses Jobs hatte ich selbst keine Kinder. Auch sehr, sehr spannend, als ich dann Mutter wurde und den Job noch kurz gemacht habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich viele Dinge auch nochmal mit ganz, ganz anderen Augen gesehen. Aber zurück zum Thema. Das Buch, was meine wunderbare Kollegin Johanna Otte und ich geschrieben haben, heißt Eingewöhnung und Stillen. Ja, weil wir nämlich festgestellt haben über die Jahre, also als ich Fachberaterin war, habe ich natürlich hauptsächlich mit Erziehern und Pädagogen zu tun gehabt, weniger mit Eltern. Ich habe die geschult. Jetzt ist ja mein Arbeitsfeld komplett umgekehrt. Jetzt habe ich ja fast ausschließlich nur noch mit euch, mit den Müttern und den Schwangeren zu tun. Und meine Kollegin Johanna und ich gemeinsam bilden aber ab und zu auch noch Pädagogen fort, unter anderem zum Thema Eingewöhnung. Und da ist uns halt aufgefallen, dass da wirklich eine ganz, 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 ganz große, ein großes klaffendes Loch ist tatsächlich, ein Wissensloch. Weil in der Ausbildung lernen die Pädagogen nichts über gestillte Kinder, ja, und selbst haben sie wahrscheinlich auch nicht gestillt. Und deswegen sind diese Tipps und Ratschläge, also das führt ja wirklich bis dahin, dass Erzieherinnen wirklich sagen, ja, sie müssen das Kind abgestillt haben, sonst können die Eingewöhnung nicht machen oder sonst kann das Kind gar nicht in die Kita, ja. Und es gibt Frauen, die dem folgen, weil sie es nicht besser wissen und weil sie denken, okay, wenn die das jetzt sagt, dann muss ich das jetzt machen. Also wirklich absolut schrecklich. Und deswegen haben Johanna und ich ein Buch geschrieben. Das ist tatsächlich aber ein Buch für Pädagogen, nicht für Eltern, für Pädagogen ein Arbeitsbuch, wo die auch wirklich reflektieren müssen, okay, was macht das eigentlich mit mir, dass ich jetzt hier gerade diese stillende Mutter im Raum habe, weil das ist ja, also klar, es schwingt halt dieses Vorurteil mit, ja, das gestillte Kind kann nicht eingewöhnt werden und das schläft nicht gut in der Kita, weil da ist ja keine Brust mittags zum Einschlafen, weil es das ja von zu Hause gewöhnt ist. Aber es schwingt halt auch ganz oft mit eigener Erfahrung, eigene Trigger, eigene Traumata, die leider nicht aufgearbeitet wurden und die dann eben auf die Mütter übergestülpt werden, was absolut überhaupt gar nicht okay ist, ja. Und es ist nicht deine Aufgabe. Es geht ja auch nicht immer ums Thema Stillen, ja. Es kann ja sein, dass du dein Kind zu Hause in den Schlaf trägst. Es kann sein, dass du immer eine bestimmte Musik hast. Es kann sein, dass du dich ja sowieso immer dazulegst. Und das ist ja in der Kita einfach eine komplett andere Situation. Das heißt aber nicht, dass du zu Hause dein Kind an die Kita gewöhnen muss. Das heißt, dass du zu Hause also nicht mehr mit Stillen in den Schlaf begleitest, dass du zu Hause dann vielleicht am liebsten eine Matratze schon mal auf dem Boden legst, damit das Kind sich schon mal dran gewöhnt, ja, und überhaupt das Einschlafbegleiten deinem Kind abgewöhnst. Das klingt jetzt vielleicht für dich lustig, weil du denkst, naja, nee, das würde ich eh nicht machen. Aber es gibt wirklich einen Großteil von Müttern, die das machen, ja, und die auch, das macht mich immer richtig fertig, die schon ihre halbe Elternzeit damit verbringen, sich Sorgen und Gedanken darüber zu machen, wie das alles mal in der Kita klappen soll, die dann schon die Schlafzeiten anpassen, die Essenszeiten anpassen, nur damit es sozusagen schon zu Hause ist wie in der Kita. Und lass mir dir sagen, mit der Erfahrung, die ich habe jetzt als Fachberaterin für Kitas, aber auch mit der jahrelangen Erfahrung, die ich jetzt habe mit Eltern und Babys, es ist völliger Quatsch, ja. Es ist völliger Quatsch. Du kannst zu Hause nicht Kita spielen. Und du musst zu Hause auch nicht Kita spielen, weil es ist die Aufgabe, und das sage ich wirklich reinen Gewissens, wo ich jetzt beide Seiten kenne und unglaublich viele Kitas in Deutschland kenne, sehr, sehr gute, aber auch sehr, sehr schlechte. Es ist die Aufgabe der Pädagogen, dein Kind in den Schlaf zu begleiten und zu schauen, was dein Kind braucht. Und wenn du nicht da bist, ja, dann braucht dein Kind auch nicht die Brust. Das, was nämlich die Grundvoraussetzung ist für Schlafen eigentlich, und da ist eben total egal, ob gestillt oder nicht gestillt, ist Bindung. Ja. Und wenn das Kind noch nicht gut angekommen ist und zur Bezugserzieherin oder zum Bezugserzieher noch keine gute Bindung aufgebaut hat, dann wird auch das Nicht-Stillen zu Hause das Kind nicht zum Schlafen bringen in der Kita. Ja. Das ist eigentlich ein kompletter Denkfehler. Es ist so richtig schöne Milchmädchenrechnung. Ja, es wird nicht funktionieren. Schlaf braucht Sicherheit. Weil du könntest auch nicht an einem Ort schlafen, also selbst du als erwachsene Person, ja, wo du dich reflektieren kannst, wo du dich sprachlich artikulieren kannst, so ein Jahr und 4 Monate altes Kind kann auch noch meistens noch nicht richtig gut sprechen, ja, noch nicht richtig gut sagen, was es braucht. Also du, selbst du als Erwachsener könntest dich nicht einfach irgendwo hinlegen, wo du dich nicht wohlfühlst, irgendwo in der Fremde, wo ganz viele andere Menschen auch auf Matten neben dir liegen würden und dich irgendwelche großen Augen anschauen würden, ja. Könntest du einfach nicht, egal wie müde du wärst. Und das geht unseren kleinen Mäusen natürlich nicht anders. Das heißt, meine Liebe, wenn ich jetzt auf die Nachricht nochmal Bezug nehme, du änderst nichts zu Hause. Weil am Ende ist es ja nur Stress für euch, ja. Also das Kind wird wahrscheinlich irgendwie protestieren und für deinen Mann ist es Stress und für dich auch, weil du das ja aushalten musst. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt eh abstillen und ich will den Weg gehen, okay, aber nur für die Kita, ist es wirklich absoluter Humbug-Bullshit. Ich möchte einfach nicht die Wörter in den Mund nehmen, die ich eigentlich sagen möchte, ja. Und es tut mir einfach so weh, weil sie zeigt, wie schlecht ausgebildet diese Frauen zu diesem Thema sind. Und es gibt so viele Möglichkeiten, Kinder in den Schlaf zu begleiten. sei es auch das Tragen, ja, mit einer Trage. Du kannst fragen, ob du deine Trage mitbringen kannst. Sei es das Tragen. Ich habe schon Kitas erlebt, die haben dann einen Kinderwagen gehabt, die haben die Kinder in den Kinderwagen gelegt. Es gibt was, es gibt Wiegen, es gibt Wippen, es gibt diese Matten, es gibt so kleine Nestchen, ne, wo die Kinder sich nochmal so ein bisschen mehr eingemuckelt fühlen. Es gibt so viele Möglichkeiten, ein Kind in den Schlaf zu begleiten. Und wie gesagt, es ist nicht deine Aufgabe. Natürlich ist es anstrengender, ja, wenn ein Kind sich das einfordert. Aber ich persönlich glaube, dass wir einfach Gott sei Dank in einer Zeit leben, wo ja immer mehr Familien bindungs- und bedürfnisorientiert leben, immer mehr Familien ihre Kinder lange in den Schlaf begleiten. Also das heißt, über kurz oder lang müssen sich die Pädagogen in ganz Deutschland damit auseinandersetzen, dass sie Kinder da haben werden, ob gestillt oder nicht, die sich nicht einfach nur auf die Matte legen und dann die Augen zumachen, sondern die einfach mehr brauchen. Die eine Hand brauchen, die sie streichelt oder über eine Hand, die sie festhalten können, die vielleicht auch sogar noch mehr Körperkontakt brauchen. Und weißt du, ich möchte dich ermutigen und es wird sicherlich viele Pädagogen geben, die mich dafür hassen, weil sie sagen, boah, jetzt macht die mir noch mehr Arbeit. Ich möchte dich dazu ermutigen, das für dich und dein Kind einzufordern, weil ich eben weiß, es ist möglich. Und ich habe ja auch 3 Eingewöhnungen erlebt. Und wenn ich jetzt gerade an meine 3. Tochter denke, die auch relativ spät erst in die Kita gekommen ist, erst nur mit 2 und auch natürlich auch noch gestillt wurde. Und ich mir natürlich auch Gedanken gemacht habe. Also jetzt, ich habe mir nicht Gedanken gemacht, dass die Kita das nicht hinkriegt, sondern einfach natürlich um meine Tochter, wie sie das meistern wird. Und sie hat das so großartig gemeistert, weil sie aber auch eine so großartige, zugewandte Pädagogin hatte, für die das einfach selbstverständlich war, dass meine kleine Maus, meine kleine Maus sich erstmal auf ihren Schoß kuschelt zum Schlafen, ja, oder sie hat sich, glaube ich, sogar zu ihr gelegt, ne, und sie hatte dann, also die sind ja, also in MacPom gibt es wirklich den allerschlechtesten Erzieher-Kind-Schlüssel in ganz Deutschland oder den fast ganz schlechtesten, ich glaube 1:6, das heißt eine Pädagogin auf 6 solche kleinen Mäuse, aber es ist ziemlich wahrscheinlich so, dass nicht immer alle gleich viel Begleitung brauchen. Also es gibt ja wirklich einige, die schon am Mittagstisch einfach so schon einschlafen zum Beispiel. Und sie hatte sich immer eins links hingelegt, was Hilfe gebraucht hat beim Einschlafen, eins rechts. Und meine Tochter war dabei und das ging eine ganze Weile so, dass sie diese körperliche Unterstützung brauchte und dann aber ganz wunderbar geschlafen hat und sogar länger als zu Hause und ruhiger als zu Hause. Und das war gar kein Problem. Und als meine Tochter dann die Gruppe gewechselt hat, also von der Krippe in die nächste Gruppe, habe ich mir auch nochmal Gedanken gemacht, weil dann ist ja diese Bezugserzieherin dann nicht mehr da gewesen. Und auch da haben die das ganz wunderbar gelöst. Da ist die Bezugserzieherin sogar in die nächste Gruppe mittags gegangen und hat sich nochmal kurz so zu ihr dazugesetzt und hat auch gesagt, ja, wenn es gar nicht geht, kann sie auch wieder zurückkommen zum Schlafen. Sozusagen zu den Kleinen, wo sie sich wohlfühlt. Und das war, es ist jetzt ja nur ein Beispiel, ja, also aus meinem, was ich jetzt aus meinem privat sozusagen erlebt habe. Ich kenne aber auch beruflich noch viele andere solche Beispiele, wo die Pädagogen so zugewandt sind und sich einfach was überlegen. Weil das Ding ist nämlich, und das ist das, was mich so ärgert, dass die meist nicht verstehen, ja, es kostet am Anfang mehr Arbeit, also im Sinne von, ich muss mich mehr um das Kind bemühen, ich muss es tragen, ich muss es schuckeln, ich muss es streicheln. Aber wenn es dann erstmal Vertrauen gefasst hat, Bindung aufgebaut hat und die Erfahrung gemacht hat, dass es sicher dort ist, dann wird es so viel leichter mit diesen Kindern als mit denen, die halt gezwungen werden, die weinen gelassen werden, wo das halt immer wie so eine Art Machtkampf ist, der entsteht, weil das zieht sich, es zieht sich und zieht sich, das ist so zäh wie Kaugummi, ja, weil eine Bindung, die nicht da ist, die kann man nicht herbeirufen und die kommt auch nicht über die Zeit einfach so und leider ist es eben auch so, das habe ich jetzt auch im Bauchgefühl-Club ab und zu erlebt, dass wenn so eine Eingewöhnung erstmal einen Knacks weg hat, also sozusagen es ein traumatisierendes Ereignis gegeben hat, dass das Kind halt sehr lange geweint hat, die Mutter hat sich verabschiedet und die Erzieher haben das Kind aber nicht zurückgeholt oder eben beim Schlafen hat man das Kind weinen lassen und hat es nicht hochgenommen und solche Geschichten. Da kannst du dir natürlich ausrechnen, dass das Kind nächsten Tag nicht freudestrahlend da wieder hingeht. Ja? Also sozusagen solche traumatisierenden Erlebnisse machen eine, also es erschwert die ganze Situation und verlängert die ganze Situation und von daher finde ich es super, super schade, dass nicht noch mehr, ich kenne Gott sei Dank sehr viele, aber nicht noch mehr Pädagogen das verstehen, Ja, am Anfang. Es ist ja genauso wie mit der bindungs- und bedürfnisorientierten Begleitung. Ja, am Anfang macht uns das mehr Arbeit, in Anführungsstrichen. Ich mag das Wort gar nicht nennen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Mit den Kindern, wenn wir sie halt einschlafbegleiten bis 3 oder noch länger, wenn wir sie lange stillen, wenn wir versuchen, besonders ihre emotionalen Bedürfnisse zu befriedigen. Klar haben wir mehr zu tun mit unseren Kindern als vielleicht die Familien, die ihre Kinder in den 80ern gekriegt haben, ja, so wie ich zum Beispiel, ne, die alle angeblich mit ein paar Wochen durchgeschlafen haben und einfach überall rumgelegen haben und die nicht getragen wurden und die man einfach irgendwo abstellen konnte im Kinderwagen für viele, viele Stunden, ja. Klar waren wir vermeintlich einfachere Babys oder einfachere Kinder. Ich höre immer wieder ältere Leute, die sagen, ja, was ihr heute hier macht, so ein Gewese und dies noch mit den Kindern und das noch mit den Kindern. Also das war ja damals alles nicht so. Ja, es war tatsächlich nicht so, aber deswegen war es nicht besser, nur weil es nicht so gewesen ist. Ja, und ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir legen jetzt die Grundlagen, stecken sozusagen mehr Energie in diese ersten Jahre, wo wir ja wissen, dass es die allerwichtigsten sind. Ja, in den ersten Lebensjahren wird dieses Fundament gebaut für das Lebenshaus deines Kindes, ja. Und ja, ich stecke da lieber ein bisschen mehr Energie rein, ja. Es kostet auch wirklich viel Kraft. Ich weiß, wovon ich spreche, mit 3 so kleinen Mäusen. Aber ich weiß, dass ich damit einfach die besten Voraussetzungen schaffe für ein stabiles Lebenshaus, was nicht bei jedem Windhauch umgefegt wird, ja. Und es sind so viele Menschen in Therapie heute. Es gibt so viele Menschen mit Depressionen. Es gibt so viele Menschen, die Kindheitstrauma haben. Es gibt so viele Menschen, denen es psychisch nicht gut geht. Und ja, ich war auch eine, die immer gesagt hat, boah, es geht mir auf den Sack, es nervt mich so, alle erzählen nur noch von ihrer schlimmen Kindheit und warum sie deswegen als Erwachsene so und so sind. Das war, als ich noch nicht keine eigenen Kinder hatte, ne? Habe ich immer gedacht, boah, es kann alles nicht wahr sein, es geht mir so auf die Nerven. Heute weiß ich, es ist leider tatsächlich so, ja. Es ist so, dass in diesen ersten 3-4 Jahren die Dinge, die da einfach passieren, die Dinge, die sich im Unterbewusstsein manifestieren, also festsetzen, das sind die Dinge, die einfach ein Leben lang begleiten, im positiven Sinne wie auch im negativen Sinne. Und deswegen macht es so viel Sinn, auch für weitere Eingewöhnungen. Ja? Also weil es bleibt ja, man hat jetzt, also viele fangen mit der Krippe an, aber dann kommt es ja nochmal den Kindergarten, dann kommt als nächstes die Schule. Also es gibt ja ganz viele dieser Transitionen, nennt man das, also Übergänge im Leben. Und je besser der erste Übergang, die erste Eingewöhnung gelaufen ist, umso einfacher kann dein Kind sein ganzes Leben lang mit neuen Situationen umgehen. Ja. Bei mir war das so, ich bin ja mit 5 Monaten eingewöhnt worden, also eine Eingewöhnung gab es gar nicht zu DDR-Zeiten, meine Mutter hat mich einfach abgegeben für 8 Stunden, das war einfach so, meine Mutter war noch in der Ausbildung, aber was das bedeutet, ja, also Eingewöhnung, dieses ganze Eingewöhnungsthema gibt es ja noch nicht lange, also man hat ja früher die Kinder wirklich einfach nur abgegeben und Tür zu und fertig, das habe ich schmerzlich gespürt mein ganzes Leben, ja, also ich habe kein gutes Gefühl gehabt in neuen Situationen wieder nachher, ich weiß noch heute, wie das war am ersten Tag bei meiner Einschulung, ne, und ich meine, es ist wirklich, also sehr lange her, ja, wir sprechen hier von 35 Jahren fast und ich weiß es noch wie heute, wie ich mich gefühlt habe, wie das Wetter war, was ich anhatte, ich weiß es noch genau, weil sich diese Erfahrung, weil ich mich so unwohl gefühlt habe, einfach so eingebrannt habe und natürlich ist es keine Garantie, aber ich hoffe, dass du es logisch verstehen kannst, dass also wir einfach wirklich dafür sorgen sollten, dass diese erste Eingewöhnungserfahrung, diese erste Übergangserfahrung so gut und so langsam und bedürfnisorientiert und behutsam wie möglich ablaufen sollte und ja, damit machst du dir keine Freunde und ja, damit machst du dir mehr Arbeit, weil es sicherlich mehr Zeit dauert als diese angeblichen 1-2 Wochen, die ja gerne immer nur eingeplant werden. Aber du wirst ziemlich wahrscheinlich ein Kind haben, was weniger krank ist, gerade in den ersten Wochen und Monaten, wo das ja schon so normal geworden ist. Ja, keiner spricht mehr darüber, dass es nicht normal ist, dass das Kind ständig krank wird. Ja, das sind die Kita-Keime und so, ja. Aber das liegt auch daran, dass diese Kinder einfach emotional so überlastet und überfordert sind mit ihrem Nervensystem, dass ihr Immunsystem runterfährt. Ja, der Körper hat gar keine Kraft, um das Immunsystem aufrechtzuerhalten. Und ja, dann werden die Kinder einfach öfter krank. Und wenn du dir die Zeit nimmst, für dich einstehst, für dein Kind einstehst und eben von vornherein eine längere Eingewöhnung einplanst, dann hat das für die ganze Familie, fürs ganze System und für die Gesundheit deines Kindes einfach so viele Vorteile. Und eine Sache noch ganz wichtig, weil ja bei dieser Nachricht, die ich von der Frau bekommen habe, so ein bisschen mitschwingt, ja, sie will schon abstillen, aber noch nicht jetzt und nicht mit Gewalt. Den Abstillprozess würde ich wirklich aus fachlicher Sicht niemals mit einem Eingewöhnungsprozess zusammenlegen, ja, weil das sind einfach zwei so krasse Übergänge und Abschnitte für das Kind und Reize und Herausforderungen, dass das ein kindliches Nervensystem einfach komplett überfordert. Wenn du abstillen willst, sage ich immer, bitte gerne vor der Kita-Eingewöhnung, aber nicht wegen der Kita, sondern nur damit diese Dinge nicht zusammenfallen. Oder aber wirklich, wenn dein Kind optimal eingewöhnt ist, richtig gut angekommen ist. Und da sprechen wir manchmal auch wirklich von bis zu 6 Monaten dauert das, ja, bis das Kind, also ja klar, das geht schon vorher wahrscheinlich regelmäßig in die Kita, aber bis du auch nicht mehr merkst am Nachmittag, dass dein Kind immer völlig frei dreht, weil es einfach alles rauslassen muss, den ganzen Stress und das, bis es so wirklich angekommen ist und ihr einfach wirklich alle miteinander ein gutes Gefühl habt und dann kannst du das Thema auch nochmal angehen. Ja, und es spricht überhaupt nichts dagegen, den Papa mit reinzunehmen in die Einschlafsituation. Das haben wir gemacht beim dritten Kind sogar schon, ich glaube, da war sie ein Dreivierteljahr alt, also 9 oder 10 Monate. Das lag natürlich auch daran, dass ich noch 2 andere Kinder habe, die dann nach 9 Monaten gesagt haben, hey, wir wollen auch mal abends wieder mit dir sein und nicht immer, dass du mit dem Baby ins Bett gehst. Und das geht auch bei einem gestillten Kind, ja. Also keine Frage, kann man auf jeden Fall machen. Bevor man abstillt, kann man lieber sagen, okay, wir teilen uns da rein und wir schauen, wie wir das hinbekommen. Habe ich auch einen Kurs übrigens dazu. Easy peasy, jetzt ist Papa mal dran, fällt mir ein. Genau, da gehe ich da ein bisschen genauer drauf ein, wie das funktionieren kann. Aber für die Kita, don't do it. Wirklich nicht. Das ist es nicht wert und es ist nicht nötig, weil dein Kind weiß, dass es in der Kita keine Brust bekommt. Dein Kind braucht einfach Sicherheit, Bindung, Unterstützung, zugewandte Menschen und dann wird es tatsächlich auch schlafen. Und Kinder sind nun mal keine Roboter, ja? Die sind keine kleinen, abgerichteten Roboter, die einfach funktionieren, wie irgendwer sich das in irgendeinem Plan überlegt hat oder wie das irgendwem in irgendeinem Dienstplan passt. Kinder sind klein, ja, es sind kleine Menschen, aber es sind individuelle Personen und die haben genau die gleichen Rechte wie du und ich. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Oh Mann, das ist schon über 30 Minuten. Ich wollte doch nur 20 machen, aber ich habe mich ein bisschen reingesteigert, weil mir das einfach ein so wichtiges Herzensthema ist. Ich werde ein paar Sachen verlinken hier unter dem Podcast. Ich werde, vielleicht bist du Pädagogin oder du möchtest es deiner Pädagogin schenken. Kostet auch, glaube ich, nur 10, 12 Euro. Echt nicht die Welt. Dieses Arbeitsbuch Stillen und Eingewöhnung ist ganz großartig. Das müssen wir noch mehr in die Welt bringen. Dann gerne nochmal die Newsletter, weil ich freue mich immer über noch mehr Frauen, die nicht meine Schwiegermutter sind, die mein Newsletter lesen. Und den Easy Peasy Papa, jetzt ist der mal dran. Das werde ich dir auch verlinken. Ich hoffe, ich finde die ganzen Links. Oh, naja, ich bin ja nicht so eine Technik-Queen. Also, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und wenn du mir Feedback gibst, wenn du Fragen hast, schick mir eine E-Mail, DM auf Instagram oder schick mir eine Brieftaube. Ich freue mich. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, Kakao. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter Dein Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal in die Shownotes schreiben und würde mich riesig freuen, wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bist dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit. Schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe. Deine Cindy.